22 Börser Beacon. And now in season 3. Presented by VAS. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 6. Gast in Season 3 und damit insgesamt 50. Gast in dieser Reihe ist Erich Obersteiner, Experte für Kapitalmärkte mit einem späten Hang zur digitalen Transformation. Von 1999 bis 2005 war er Vorstand der Wiener Börse. Lieber Erich, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auf das Gespräch wieder mal ganz besonders. Das sage ich fast immer und das stimmt auch immer und in dem Fall natürlich ganz besonders auch. Vorstand der Wiener Börse hast du anmoderiert, habe ich anmoderiert. Wir haben uns zu dieser Zeit auch kennengelernt. Ich möchte aber trotzdem zurückgehen noch in der Zeit. Wie bist du an die Börse, an Kapitalmarktthemen gekommen? Mit dem Raiffeisensektor verbinde ich dich offiziell als erster Station, aber da wird ja vorher was gewesen sein, ein Studium oder
ja,
so.
Ja, ja, genau. Es war ein Studium, es war eine Volkswirtschaftsvorlesung von meinem damaligen Professor Winkler, der dann später auch Rektor geworden ist, über moderne Portfoliotheorie.
Schön.
Und ich war hin und weg. Also ich bin da drinnen gesessen und du weißt eh, wie schwer Studenten normalerweise in der Früh auf die Uni kommen. Also das war überhaupt kein Thema. Also es konnte nicht früher irgendwie losgehen und bin wirklich an seinen Lippen gehangen und es war für mich dann auch klar, ich will unbedingt in dem Umfeld arbeiten. Ich habe immer auch sofort organisiert als Betreuer meiner Diplomarbeit damals und habe dann auch meinen PhD bei ihm geschrieben über diese Themen, aber das war der Einstieg. Also mit dem war es für mich klar, ich will irgendwo im Kapitalmarkt arbeiten. Und wie ich dann Studium einmal vom Magisterium her abgeschlossen habe, habe ich mir dann halt einmal umgeschaut, wo kann man am ehesten in diesem Bereich irgendwie landen und bin damals bei der Genossenschaftlichen Zentralbank, der RBI, gelandet, ja. In der Großkundenbetreuung für internationale institutionelle Anleger und habe dann irgendwie österreichische Aktien an Gott und die Welt verkauft. In einem der großen Börsenbooms, die es damals gegeben hat. Also das hat begonnen 89 und es war eine sehr spannende Zeit.
Lass mich das kurz einreihen. Da waren der Verbund und die OMV relativ frisch an der Börse und da ist wirklich auch von der ÖAG einiges kommen von der damaligen.
Ne? Genau, ich meine, das war eine Zeit, wo die Börse wirklich 20 Jahre lang einen Rösenschlaf hinter sich gehabt hat und dann durch einen Artikel in Barron's irgendwie wachgeküsst worden ist.
Das war 85, ne, glaube ich, und dann 89 ist der zweite fette
genau,
Boom gekommen.
Genau, der zweite Run und da ist natürlich irrsinnig viel Nachfrage auf kaum vorhandenes Angebot gestoßen und die Kurse sind natürlich wie Raketen abgegangen und man hat dann natürlich versucht, das Angebot ein bisschen zu verbreitern, zu vergrößern und die ÖAG hat damals einiges an neuen Angebot, einiges an neuem Blut an die Börse gebracht.
Und hast du damals aus dem Bauch raus irgendeine Lieblingsaktie gehabt, entweder für dich oder weil es die Kunden am liebsten gekauft haben? Was waren damals?
Also super Highlight war Wienerberger. Europa, die ganze Welt wollte Wienerberger kaufen, eben mit dieser Ostfantasie teilweise. Also das war und mit den Immobilien, die dort da irgendwo mit dabei waren und drinnen waren. Und der Schaschl war ja auch ein Kommunikator der ersten Stunde und das war sicher eine der zentralen Aktien, aber auch die Banken sind gut gelaufen.
Ja. Damals große Zeit von Bank. Der CA auch, glaube ich, ne? Die CA-Vorzug war damals meistgehandelter Titel in Wien, kann ich mich noch gut erinnern. Auch ein super Bauchgefühl zum Beispiel für die CA gehabt. Und du bist ja dann innerhalb der Raiffeisen sehr rasch auf ein Spezialgebiet gegangen, das dir dann sehr, sehr lange begleitet hat, weil der Markt ist größer geworden und irgendwie wollte man eine Terminbörse machen, Punkt.
Das muss ich sagen, ist mir auch wirklich zur rechten Zeit gekommen, weil ich meine, ich bin dort rein mit Enthusiasmus von Wirtschaftstheorie und moderne Portfoliotheorie und all diesen Dingen angefüllt von der Uni und habe dann irgendwie gemerkt, eigentlich, wenn man Aktien verkauft, ist das mehr oder weniger Geschichten erzählen und diese ganze dieses ganze theoretische Rüstzeug, das ich eigentlich gehabt habe und auch umsetzen wollte, hat man dort ganz wenig wirklich einsetzen können. Und dann ist eben die Zeit gekommen, man baut eine Termin- und Optionenbörse, und das war natürlich perfekt. Ich meine, da habe ich eigentlich all die Dinge umsetzen und verwirklichen können, warum ich eigentlich in diesen Bereich gegangen bin. Und das hat super gut gepasst.
Und du warst ja dann später auch zuständig für Futures und Options in der Raiffeisen-Gruppe, kann man sagen, oder?
Das war ja, ich meine, ich habe begonnen dort in diesem Projektteam, das von der Bankenseite her mitgearbeitet hat, die ÖTOP aufzubauen. Und es war eine extrem spannende Zeit. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Wir haben die Technik irgendwie sichergestellt. Wir haben auch den Raiffeisen-Sektor quasi österreichweit bereist und den Geschäftsleitern beigebracht, was Futures und Options sind. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil das Verständnis von Leerverkäufen, Normalverteilungen und so war halt nicht flächendeckend vorhanden. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe dann einmal als Feedback gekriegt so ein Plot von einer Normalverteilung und ein riesengroßes Fragezeichen rundherum.
Das war ja auch die Zeit, wo es mit ATX losgegangen ist. Es hängt ja damit zusammen irgendwie, der ATX-Start und auch die ÖTOP irgendwie. Und das begleitet dich ja noch viele weitere Jahre. Habt ihr damals auch mit dem Grünbichler und so, oder ich glaube die Heike Abt, war auch schon irgendwie damals aktiv. Was sind da für Kontakte, für Namen, die seit dieser Zeit eigentlich schon dabei sind?
Ja, Grünbichler definitiv. Es war auch der Professor Bichler.
Genau, der ist immer wieder genannt worden.
Ganz, ganz zentral mit dabei bei der ATX-Entwicklung. Und ich meine, ohne einen wirklich gut durchdachten Index hätte das natürlich alles nicht funktioniert, weil die Futures und die Optionen brauchen natürlich irgendwie ein Basisprodukt, das halt funktioniert und
das wäre mit WBI unmöglich gewesen, ne? Das ist ganz klar. Ja.
Und der wäre auch nicht real-time leicht berechenbar gewesen. Ja. Und vor allen Dingen hätte man auch die Hedge-Portfolien, die natürlich im Options- und im Futures-Bereich ganz, ganz zentral wichtig sind, weil man ja die Risiken, die man auf der einen Seite verkauft, dann alternativ nachbildet. Die hätte man über den WBI sehr viel schwerer nachbilden können als über den ATX. Er ist ja konzipiert als Traded Index und damit auch als echte Grundlage für so Futures und Optionen.
Er ist durchaus eine Erfolgsgeschichte auch losgegangen, auch wenn es die ÖTOP jetzt leider nicht mehr gibt. Wir haben dann eine spannende Zeit auch in den 90er Jahren gehabt natürlich, und du bist dann Richtung Osteuropa tendiert. Du hast für Raiffeisen Capital in Prag zunächst was übernommen und das ist dann größer geworden und es waren dann der Job irgendwie sich um die Auslandsniederlassungen auch koordinativ zu kümmern. Wie ist das gelaufen?
Ich meine, wie Zentral- und Osteuropa begonnen hat, irgendwie sich zu öffnen, war das für mich eine faszinierende Geschichte und immer gedacht, da muss man irgendwie auch wirtschaftlich dabei sein. Und deshalb hat es super gut gepasst, dass Raiffeisen begonnen hat, in all diesen Ländern Banken aufzumachen und auch spezialisierte Investmentinstitutionen. Und in Prag wurde eben die Raiffeisen Capital und Investment gegründet. Und ich bin dann irgendwie mit fliegenden Fahnen dorthin gegangen, habe sie aufgebaut und 3 oder 4 Jahre lang geleitet. War super spannend. Ich meine, da hat man wirklich gesehen, was passiert in einem Kapitalmarkt, den es vorher nicht gegeben hat, der erst jetzt geschaffen und aufgebaut worden ist. Also ganz eine tolle Sache.
Und dann ist der Wechsel in die Wiener Börse gekommen. Ich meine, mit dieser Vorgeschichte, dem Verständnis der starken Technologie-Innovationen der letzten 10 Jahre davor, bist du dann quasi Vorstand gewesen in der Wiener Börse. Das war immer so eine Co-CEO-Geschichte, glaube ich, auch zunächst mit dem Wolfram Littich, wenn ich mich recht entsinne, 1999. Was waren da die Beweggründe zu sagen, okay, jetzt gehe ich in die Börse?
Also das war gerade die Zeit, wie ich aus Prag zurückgekommen bin. Ja. Und da war ich halt von einer sehr entscheidungsnahen Rolle irgendwie an der Front wieder zurück integriert in halt einen großen Konzern, wo man dann natürlich primär die Entscheidungen aufbereitet und irgendwie nicht mehr selber trifft. Und das hat mir irgendwie nicht so richtig erfüllt. Und die Wiener Börse hat damals eine Kooperation mit der deutschen Börse irgendwie aufgenommen, rund um Xetra, aber auch, und das war das zweite große Thema, um eine gemeinsame Plattform für den Handel mit osteuropäischen Aktien zu schaffen. Und ursprünglich habe ich mich eigentlich nur dafür irgendwie interessiert und beworben. Dann ist es aber dazu gekommen, dass einer der Vorstände der Börse weggegangen ist. Dann hat man gesagt, okay, man sucht jetzt für alles nur mehr einen. Und das bin ich dann irgendwie geworden, neben Wolfram Lietich, 1989.
99, oder was?
99, Entschuldigung.
Und ich habe es dann am Zettel stehen und in der Sekunde bin ich auch immer, man weiß es eh, aber es ist eh klar. Aber das war dann die Zeit natürlich, 99, Millennium, da war das technologisch, habt ihr da Federn gehabt, dass da irgendwas daneben geht? Oder? Ist ja doch nicht so wenig eine Börse.
Also im Nachhinein betrachtet muss man sagen, das war eigentlich ein Husarenritt, den wir uns da angetan haben. Und die Gartner Group und ich weiß nicht, alle anderen IT-Think-Tanks haben uns verdammt, wie können wir nur so kurz vor dem Millennium so eine Riesengeschichte wie Xetra neu einführen und überall auf der Welt hat es Code Freeze gegeben und niemand hat mehr irgendwas angetastet. Also das war schon ein echter Husarenritt, aber hat unheimlich Spaß gemacht.
Ja.
Und ich meine, man muss ja sehen, die Dimension von diesem Projekt, das es damals gegeben hat. Ich meine, die Börse war natürlich involviert, aber die Börse war ein Bruchteil. Es musste ja, der gesamte Markt musste sich auf Xetra umstellen. Das heißt, alle Banken mussten ihre Systeme anpassen, was natürlich ein Vielfaches des Aufwandes war, den wir in der Börse selber gehabt haben.
Ja. Und deine Ursprungskontakte zu den Banken aus der Ötop-Gruppe und so hin, war das damals auch dein Job in der Börse, die Koordination mit den Banken zu leiten, was diese Umstellungen betroffen hat, Xetra und Millennium oder sonst?
Also ich würde mal sagen, der Wolfram Lietich hat mindestens genauso gute Kontakte. Ihn hat einen anderen Teil der Bankenwelt hinein gehabt, der ist aus der ersten Gruppe gekommen.
Ja.
Ich war da natürlich an Raiffeisen und Co. irgendwie näher dran, aber natürlich war es eigentlich unser primärer Job während dieser Xetra-Phase zwischen den Banken, also in dem Projekt zwischen den Banken und unserem Projektstand irgendwie zu vermitteln und das in Tandem und im Einklang zu halten, weil natürlich jeder sein eigenes Teilprojekt gehabt hat. Und das Ganze nur funktionieren konnte, wenn alle genau zum gleichen Zeitpunkt, nämlich zum Xetra-Start, fertig sind. Und da hat es im Vorfeld schon einige Höhen und Tiefen gegeben.
Kann ich mir vorstellen.
Und das zu koordinieren war irgendwie nicht ganz trivial.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Du, auch Kinder dieser Zeit, sage ich mal, deiner Ära in der Wiener Börse, sind eine neue Marktsegmentierung, die damals gekommen ist und auch begleitend dazu ein Indexkonzept, das völlig neu war, auch stark Richtung Osteuropa orientiert. Ich bitte dich zu den beiden Dingen zunächst vielleicht mal zur Marktsegmentierung auch da ein paar Worte dazu zu sagen.
Ich meine, das war insgesamt im Börsenumfeld europaweit ein Riesenaufbruch. Alle haben irgendwie gedacht, wird es überhaupt eine europäische Börse geben? Braucht man einzelne Börsen noch? Es hat sich wahnsinnig viel getan. In Österreich war die ganze Organisation sehr stark vom Gesetz irgendwie vorgegeben und nicht wirklich zeitgemäß.
Ja.
Und um irgendwie in diesem Wettbewerb der Börsen auch besser bestehen zu können, mussten wir uns natürlich irgendwie neu aufstellen, neu orientieren und auch irgendwelche Produkte schaffen, die man verkaufen, vertreiben, vermarkten konnte. Und da war halt die neue Index Konzeption und damit einhergehend auch die Marktsegmentierung ein ganz zentrales Rüstzeug, um diese neue technologische Plattform, die wir mit Xetra hatten, auch mit einem vernünftigen Produktspektrum zu füllen, das man international verkaufen konnte, weil das war ja auch eines der zentralen Überlegungen hinter Xetra. Man wollte den Markt internationalisieren, man wollte internationale Marktteilnehmer direkt anhängen, die es ja vorher so gut wie nicht gegeben hat.
Und es ist damals super gelaufen und auch der Markt selber hat eine prosperierende, gute Phase in dem ersten Hälfte der Nullerjahre oder zwei Drittel bis zu Lehman hin, da komme ich dann noch dazu. Ich möchte dich noch fragen, in die Nullerjahre, in deine Zeit bei der Börse fällt natürlich eine internationale Begebenheit rein, die erschüttert hat, 9/11 im Jahr 2001. Hast du da irgendwelche Memories daran, wie das, wo du da warst? Jeder war es, oder?
Absolut, ich werde das absolut nie vergessen. Wir hatten nämlich ein Kooperationsprojekt mit einer amerikanischen Uni.
Okay.
Und genau an dem Tag bin ich bei uns im großen Besprechungszimmer gesessen und die sind gekommen, amerikanische Studenten, und haben bei uns dieses Projekt präsentiert und die Ergebnisse vorgestellt. Und dann hat mir irgendein Kollege zwischendurch einmal gesagt, du schau dir das an, da ist Wahnsinn, irgendwie Flugzeuge sind dort in das World Trade Center reingeflogen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen die Präsentation leider unterbrechen. Wir haben dort Bildschirme drinnen gehabt, Fernseher haben die eingeschalten und dann haben wir ihnen kurz erklärt, was los war. Und die sind natürlich alle komplett verfallen, ja, da drinnen. Und dann habe ich noch gesagt, also wenn ihr versuchen wollt, irgendwen anzurufen, bitte macht's das und die Präsentation machen wir irgendein anderes Mal. Ich meine, first things first und das ist das, was jetzt zählt. Und ich meine, jeder war betroffen damals, aber die es halt unmittelbar direkt getroffen hat, die Amerikaner, die bei uns gesessen sind, also das Wechselbad der Gefühle, das die gegangen sind, war natürlich ungemein stärker und intensiver als bei uns noch.
Ja, definitiv. Ja, bei uns war es ja auch börslich dann relativ rasch wieder vorbei und es war noch etwas in deiner Börsejahre, so 6 Jahre im Vorstand. Den ersten Teil davon mit dem Wolfram Littich, den zweiten Teil mit dem Stefan Zapodotzky. Und dieser zweite Teil war ja auch gekennzeichnet davon, dass diese Technologiebörsen, die neuen Märkte, die sind so ab 2000, 2001 gebrochen. Die hat es dann nicht mehr gegeben. Es hat in Österreich noch ein paar IPOs gegeben, die es geschafft haben, haben sie aber nicht wirklich durchsetzen können. Schön war immer noch 1999 Palfinger, dass ihr die in die Wiener Börse gebracht habt als Trendwende, auch im IPO-Markt. Aber dann ist das österreichische Können, diese Industrie, diese Brick-and-Mortar-Werte zurückgekommen und da die X ist gestiegen. Was war das für eine Phase dann, die ersten, also 2003, 2004, 2005 gab es kaum Krisen, es war Aufschwung da, es war eine Friedensbewegung in Europa. Wie hast du diese Zeit dann wahrgenommen?
Es war eine sehr, sehr angenehme Zeit, weil du konntest natürlich in einem Umfeld dich bewegen, wo das Umfeld allein schon einen guten Teil der Arbeit gemacht hat.
Ja.
Und immer an der Börse.
Hat man aber auch einmal verdient, oder? Weil wir haben ja nur gegen Wind in Wahrheit, ja, über die Jahrzehnte.
Absolut, aber ja. Man muss diese Dinge halt nehmen, wie sie sind. Und, ja. Und du kannst an der Börse selbst, kannst eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber du kannst weder irgendwas dazu beitragen, dass die Kurse steigen, noch dass sie fallen. Ich meine, das muss das internationale Umfeld sein, die Konjunktur und die Unternehmen selbst. Und natürlich haben wir das auch genossen, ein wenig auf dieser großen Welle zu reiten. Also das war ein bisschen so wie sich wahrscheinlich ein Surfer fühlt, der halt irgendwann einmal die Superwelle erwischt und reitet. Genau. Und so haben wir es gehabt zwischen 2001 und 2005.
Es war eine Traumphase einfach. Und in dieser Phase ist ja dann hinten raus auch noch die Raiffeisen Bank International damals an die Börse gegangen und die Post und so weiter. Und das sind hervorragende IPOs noch gewesen. Und das Raiffeisen ist auch das Stichwort. Du bist nach deiner Zeit bei der Wiener Börse zurück in die Raiffeisen Gruppe gegangen, zur Raiffeisen Zentrobank und als Head of ECM CE, also Equity Capital Markets. Entschuldigung, so müde. Equity Capital Markets natürlich. CEE, das war dann, da ist auch Lehman reingefallen in diese Phase fast, oder?
Ganz zum Schluss, Gott sei Dank, okay. Ganz zum Schluss, weil es vorher natürlich eine super spannende Zeit war.
Ja.
Und das war die Zeit, wo eben Osteuropa in der Entwicklung irgendwie aufgeholt hat, die Wirtschaftsleistung dort toll war, internationales Interesse drauf war. Und viel internationale Nachfrage für neue Börsenprodukte aus dieser Region da war. Und bin halt irgendwie von Polen bis Kroatien bis irgendwie auch in die Ukraine und in all diese Länder dann halt irgendwie herumgeflogen und habe dann halt teilweise mit unseren lokalen Einheiten gemeinsam oder halt alleine eine ganze Reihe von wirklich spannenden Börsengängern über die Bühne gebracht. Und du hast erwähnt, Lehman ist kommen wie der große Dampfhammer. Und ja. von einer Sekunde auf die andere war die Welt eine andere. Also keiner wollte mehr irgendwas mit osteuropäischem Risiko, mit Risiko schon gar nicht und Osteuropa schon überhaupt nicht, ja, genau, ja, zu tun haben. Und da ist einfach dieses Marktumfeld irgendwie in sich zusammengebrochen. Mhm. Und ich habe mich dann auch wieder irgendwie mehr auf Österreich irgendwie fokussiert und umorientiert, bin zur UBS gegangen und war dann fürs Investmentbanking in Österreich zuständig bei der UBS.
Das war auch eine spannende Zeit irgendwie, glaube ich, ne? Diese Wende von den Nullerjahren in die Zehnerjahre rein, da ist schon langsam losgegangen, so mit Schuldenkrisen in diversen Ländern, da ist es losgegangen, dass die Zinsen irgendwie weniger werden. Jetzt haben wir einen gegenläufigen Trend wieder. Das war dann doch ein anderer Bereich als Bereiche, die du früher gemacht hast, oder? Nehme ich an.
Wobei im Kern bin ich eigentlich immer, also sowieso den Kapitalmärkten und dort vornehmlich den Aktienmärkten irgendwie treu geblieben. Ich meine, in der UBS-Zeit war es natürlich viel breiter. Also da habe ich durchaus auch online mit betreut, wenn sie Österreich betroffen haben, Privatplatzierungen, M&A war ein großes Thema. Und der Bauchladen ist sehr viel breiter geworden, was auch musste, weil eben die Aktien dort für einige Jahre dann nicht mehr everybody's darling waren, sondern eher so im Hintergrund irgendwo herumgeschlummert haben.
Ja. Und das Schöne ist an dieser Serie, irgendwann einmal in diesen durchschnittlich 30-minütigen Podcast-Folgen, so meistens nach 20 Minuten, werden die Leute dann selbstständig in der Zeitreise. Und das ist nicht bei dir, ich schaue auf die Uhr, muss wieder schmunzeln. Und bei dir, das ist ein Wunsch, der wächst. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und bei dir wird es nämlich an ähnlich gewesen sein und du hast dich dann irgendwann einmal auf eigene, noch stärker, also selbstständig technisch gesehen.
Die Idee, die gereift ist, das trifft es hundertprozentig. Das ist mein ewiger Plan B gewesen. Ja. Und das war eigentlich nur die Frage, wann der ewige Plan B einmal zum Plan A wird. Und das ist es dann 2014 auch geworden. Ich habe im Vorfeld noch diese Gerichtssachverständigenprüfung und Ausbildung gemacht, weil ich in dem Umfeld einiges tun wollte und habe dann mein eigenes Unternehmen gegründet und dort halt primär Kapitalmarktprojekte begleitet, beraten und auch relativ viele Privatgutachten über die Company abgewickelt. Mhm. Die gerichtlichen muss natürlich als Person direkt machen, aber Privatgutachten kann man über Company ziehen.
Und dein Unternehmen heißt DEO. Erklär uns kurz, das EO kann ich mir vorstellen, das D.
Es ist relativ einfach. Es ist, das D steht für Dr. Erich okay. Obersteiner. Und das hat sich einfach irgendwie so gut ergeben. Ich kenne all die Scherze mit DEO und mit Deo. Den Reinigungsprodukten und so weiter.
Aber genau, DEO. Ja, du, ich liebe CD, sind meine initialen CD und an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Habe okay. mich immer gefreut, wenn das die Damenwelt gesagt hat früher. Ja. Und DEO und CD. Schöne Sache. Wir werden die Homepage von deinem Unternehmen dann in den Shownotes natürlich verlinken. Tätigkeitsfeld. Ein bisschen was hast du schon gesagt mit dem Gericht und so weiter.
Ja,
was,
also,
und seid ihr auch knapp an Kapitalmarkttransaktionen, die dich ja immer wieder begleitet haben, dein berufliches Leben dran? Oder wird sich das entwickelt?
Also am Beginn, wie gesagt, waren es primär Kapitalmarkttransaktionen und in den letzten Jahren ist eigentlich, so wie für mich damals Osteuropa Riesenmöglichkeit irgendwie geboten hat, ein zweiter Megatrend immer mehr in den Mittelpunkt gerückt und das ist die digitale Transformation. Mhm. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren eigentlich mich sehr, sehr intensiv, teilweise auch gemeinsam mit sehr großen Unternehmern, Technologieberatern in dem Umfeld, mit der digitalen Transformation im Finanzsektor auseinandergesetzt und Banken, Versicherungen, irgendwie dabei geholfen, in diese neue Welt hineinzugleiten und ich bin überzeugt davon, das wird einen unglaublichen Umwälzungsprozess irgendwie nach sich ziehen und mit sich bringen. Also das ist alles nur in den ersten Anzeichen irgendwie erkennbar, was das wirklich an der ganzen Struktur verändern wird, so wie wir den Finanzmarkt und darüber hinaus die ganze Wirtschaft kennen.
Und vielleicht ein paar Stichworte dazu. Ich meine, es ist ja in der Digitalisierung, die letzten Jahre hat uns das begleitet. Natürlich war ein Riesenthema auch in der Pandemie. Ganz weg vom klassischen Banking, wie man es kennt, oder wird es Hybridformen geben? Wo sind die Cases, die du da momentan behandelst? Um was geht's da?
Also es ist, glaube ich, noch nicht ganz offen, wer gewinnen wird in diesem ganzen Spiel, weil sich die Banken spät aber doch sehr, sehr stark auch diesem Thema verschrieben haben und einfach gesehen haben, da tun sich Dinge, da kommen Dinge auf sie zu, wenn sie nichts tun, dann sind sie irgendwie
wirklich
plötzlich weg.
Ja, genau, so wirklich weg. Ja.
Was natürlich ein Riesenthema ist, sind die ganzen großen Technologieunternehmen, die jetzt alle in den Zahlungsverkehr hineingehen, Apple Pay und Google Pay und you name it. Da ist die Frage, wo die Reise hingehen wird bei denen und wo ihr Appetit zu Ende sein wird. Das sind aus meiner Sicht ganz, ganz potenzielle Konkurrenten, die da entstehen. Und dann haben wir natürlich die ganzen neuen Entwicklungen rund um die Themen Distributed Finance, Blockchain, General Ledger, Distributed Ledger und all diese Sachen. Das sind jetzt so Themen. Ich meine, die Innovationszyklen in Banken und in Versicherungen sind jetzt relativ langfristig. Ich meine, wenn du ein System gebaut hast, das funktioniert, das sind die Rieseninvestitionen, das kann man nicht von heute auf morgen ändern, weil irgendwas kommt, was vielleicht ein bisschen besser ist. Aber kommen wird das. Und das wird, denke ich, nicht nur dazu führen, dass sich die ganze technologische Landschaft vollkommen verändert, sondern auch das Selbstverständnis der einzelnen Teilnehmer am Markt wird komplett neu definiert werden. Die Frage ist, braucht es Banken oder können Börsen direkt Endkunden haben? Oder braucht es Börsen? Vielleicht können die Banken das direkt irgendwie abwickeln. Also da werden sich auch die Strukturen in den Märkten vollkommen verschieben. Und da sind wir erst ganz am Anfang.
Ja, Wahnsinn. Ja, also ich bin ein Anhänger davon, dass man sagt, wir in der Wertpapierbranche waren eigentlich immer schon irgendwie digital. Zertifikate sind in Wahrheit fast digitale Produkte, wenn ich da sage, ÖTOP und Futures und Optionen, eigentlich auch digital. Nur hat man nicht dazu gesagt, dass diese Derivate, diese Abhandlungen, diese Ableitungen aus Underlyings da eigentlich digital sind. Vielleicht abschließend, Verzeihung, ein Wort noch, das immer wieder aufgetaucht ist in meiner Vorbereitung, Capco. Mhm. Das habe ich bei dir gelesen auf LinkedIn und das kommt vor. Und das
also Capco ist dieses Unternehmen, mit dem ich das ja intensiv in den letzten Jahren rund um die Themen digitale Transformation zusammengearbeitet habe, die auch irgendwie so nach Österreich ein bisschen gebracht und sie da unterstützt habe. Weil einfach, das war meine Erfahrung, aus einem relativ kleinen Umfeld du solche Projekte einfach nicht betreuen kannst. Banken, Versicherungen wollen große Partner als Vis-a-vis haben. Und das ist eben die Welt der wirklich großen Kapitalmarktberatungsunternehmen und Technologieberatungsunternehmen. Und Capco ist eins von denen, ist weltweit tätig, gehört mittlerweile zu einem großen Konzern, der an der Nasdaq gelistet ist. Mhm. Und wenn du wirklich große Projekte machen willst, geht's eigentlich nur in so einen institutionellen Raum an.
Wunderbar. Du bist als junger Mensch durch Uni und gute Vorträge und so weiter für das Thema begeistert worden. Was rätst du jungen Menschen, die sagen, okay, ewig dabei, Börsevorstand gewesen und alles Mögliche. Ich mag auch in dem Umfeld irgendwie arbeiten. Hast du irgendwelche Tipps und Ideen für junge Menschen? Soll man sich das trauen? Soll man was? Muss man was studieren? Initiativ bewerben? Was? Oder typgerecht einfach nur?
Also ich meine, wenn man dafür brennt, wenn es einen interessiert, dann sollte man auf alle Fälle dort versuchen, irgendwo anzudocken. Und das Spektrum ist mittlerweile sehr breit. Mhm. Man sollte sich durchaus auch diese jungen Startups anschauen, die es da gibt. Die haben jetzt ein bisschen einen Dämpfer gekriegt, weil die Zinsen irgendwo gestiegen sind und die Finanzierung nicht mehr so da ist. Aber ich meine, die haben sich in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt. Ich meine, Stichwort Robin Hood und Trade Republic, Bitpanda und N26 und all die. Also wenn man mehr für diese Innovationen brennt, dann sind das gute Andockpunkte. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer reinzukommen, aber wird wieder anders werden. Mhm. Aber auch die traditionellen Banken und Versicherungen haben mittlerweile sehr, sehr viel in Innovation investiert und suchen junge Leute, die das vorantreiben. Weil ich meine, mittlerweile kann ich das sagen, auch in meinem Alter, wir sind eine Generation, die aus einem Umfeld herauskommt, die alles ganz anders kennen. Ja. Und die Zukunft wird nicht so ausschauen. Die Zukunft wird ganz anders ausschauen. Und das ist eher die Zukunft, die junge Generation jetzt von klein auf mitkriegt, mit ihren permanenten Online-Verhalten und ihren Handys, sozialen Netzwerken, die wichtig sind. Und in die Richtung wird es einfach reingehen. Und ich glaube, das Umfeld braucht irgendwie Leute, die dort unterwegs sind und diese Innovationen weitertreiben und vorantreiben.
Ich finde schön, dass so Leute wie wir jetzt halt in dieser Zeit leben können, die so dramatisch, nicht alles ist vielleicht positiv, aber sehr, sehr viel ist positiv davon, weiterbringt. Und lieber Erich, danke, dass du bei mir im Studio warst. Das war ein Volksfest, wie ich immer sage, wenn es mir gefallen hat. Eine wunderbare Zeitreise, 30 Minuten, Wiener Börse, österreichischer Kapitalmarkt, Banken. Einfach wunderbar. Danke, dass du da warst. Ich möchte mich an der Stelle von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich hoffe, es war für euch auch wieder etwas dabei.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat Spaß gemacht, einmal so in komprimierter Form über 30 Jahre irgendwie durchzugehen.
Genau. Tschüss und Baba.